Tag auch.
Willkommen zu dem anarchistischen Podcast auf Spotify und iTunes. In der heutigen, inzwischen 18. Folge von Übertage wollen wir uns mit anarchistischer Kultur auseinandersetzen. Das war ein mehrfach aufgekommener HörerInnenwunsch, dem wollen wir dann heute gerecht werden. Vielleicht erstmal kurz, was meinen wir eigentlich mit Kultur?
Im Allgemeinen jetzt.
Im Allgemeinen, ja. Also du hast es auch eine Definition rausgesucht. Das ist die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistung einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höhenentwicklung. Es hört sich jetzt schon sehr verschwurbelt an.
Das Wort verschwurbelt.
Ach, verdammt.
Obwohl du das so hast.
Ja. Tut mir leid. Einfach gesprochen könnte man sagen, dass es die gesamten Formen davon ist, wie Menschen zusammen leben, zusammen arbeiten und zusammen ihre Freizeit gestalten. Das geht eigentlich in diese ganzen Bereiche rein. Teilweise spricht man ja auch von Arbeitskultur, wie wir zusammenarbeiten. Man merkt, es ist eigentlich ein sehr breiter Begriff. Genau. Aber ich meine, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, werden wir uns zum einen mit den Künsten im Anarchismus auseinandersetzen, mit der Freizeitgestaltung, mit den Bräuchen und Sitten, mit dem, wie gestalten wir unser Zusammenleben als Anarchistinnen? Natürlich als guter Start da rein wollen wir uns erstmal angucken, wie sieht's denn eigentlich aktuell aus? Und bestimmt auch in den meisten Punkten, wo haben wir da jetzt gerade ziemlich viel Kritik dran, wie es aktuell aussieht?
Genau, weil wir wollen natürlich erstmal den aktuellen Stand beleuchten, um dann eben auch Sachen aufzuführen, die uns nicht schmecken, vielleicht auch ein paar Sachen aufführen, die uns gut gefallen, aber so, dass wir dann von da aus gucken können, wie stellen wir uns das denn eigentlich vor, wie wir dann unser Wunschtraum, wie es aussehen könnte. Also wovon ist die aktuelle Kultur der Bewegung geprägt? Was mir direkt in den Kopf schießt, ist einfach subkulturell. Also es gibt eine extrem starke subkulturelle Prägung. Das ist, denke ich, wichtig zu benennen, weil Subkulturen sind ja eher Gegenbewegungen oft sind innerhalb von Gesellschaft, was gewissen Codes folgt, wo dann ein eher ausgewählterer Kreis an Leuten, die sich etwas zugehörig fühlen, sowohl von Musik als auch Kleidung, als auch natürlich auch einigen Inhalten, für die dann die entsprechende Subkultur steht, sich verpflichtet fühlen. Und in der anarchistischen Bewegung ist eigentlich vor allen Dingen so eine Punk-Subkultur recht relevant, so eine Hardcore-Szene recht relevant. Schon auch Hip-Hop-Kultur ist auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich stärker gekommen. Und auch so Sachen wie Techno-Geschichten gibt es dann auch noch, aber das ist dann eher nur schon unrelevant. Also die Hauptfaktoren, würde ich schon sagen, sind so Punk- und Hardcore-Subkultur.
Ja, was mir sonst noch einfällt, ist natürlich so allgemeine linke Antifa-Subkultur. Also alles, was sich so darum dreht, einfach Zeckenrap zu hören, linke Musik, Kleidungsstil, North Face-Jacke, New Balance-Schuhe, LS-Sachen und dann vielleicht bei vereinzelten Leuten dann noch so ein bisschen Fußball-Subkultur. Aber das stimmt schon, Endeffekt Punk und Hardcore neben so allgemeiner Szene sind die wichtigsten Subkulturen, die da reinspielen. Und vielleicht noch so allgemeines Hippie-Naturtum, so. Also alles, was eher so mit nachhaltigem Lebensstil, vegan sein, den Gemeinschaftsgarten in der Nachbarschaft verwalten, zu tun hat.
Das ist vielleicht direkt ein Bereich, wo man als Erster zu sagen kann, dass wir das sehr kritisch sehen. Natürlich haben Subkultur auch, können auch eine befreiende Wirkung haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Punk in der DDR-Zeit denkt oder wenn man an Punk in
Indonesien, BRD denkt.
BRD denkt, klar, aber auch aber in der DDR war es ja nochmal. Und auch in Indonesien oder so jetzt aktuell denkt, wo er allein schon dann anders auszusehen, allein schon sich anders zu geben, das schon eine totale politische Entscheidung ist, ein totaler Bruch mit den Konventionen des Ganzen ist. Aber hierzulande sind ja eigentlich alle Subkulturen, die es überhaupt gibt, sind ja eigentlich total vereinnahmt vom Kapitalismus, sind darin übergegangen, sind vermarktet, haben nichts mehr Rebellisches in dem Sinne, sondern dieses Rebellische ist dann eigentlich auch vom System aufgesogen. Es ist einfach dann nur irgendeine bestimmte Art und Weise, sich zu kleiden, aber letztendlich ist wenig davon übergeblieben, von noch Inhalten oder was auch immer.
Aber ich meine, die Probleme bleiben ja auch selbst jetzt in einem Land wie Indonesien bestehen. Also natürlich ist da der Widerstand einfach in einer viel prekäreren Lage und dann hat man da auch nicht so große Berührungsängste mit Subkulturen, wenn man einfach so aus einer linken Tradition kommt. Aber es bleibt ja dabei, dass es dann, wenn Subkultur und Politik sich zu stark vermischen, dann passiert es auch häufig, dass Leute sich links- oder anarchistisch politisch betätigen wollen und dann treffen sie auf einmal nur auf die Leute der Subkulturen, dann ist es auf einmal nicht wichtiger, was sie für eine inhaltliche Ausrichtung haben oder ein Verständnis dafür haben oder was für einen Grund sie zum Widerstand haben, sondern dann geht's eher darum, wie kleiden diese Leute sich, wie geben sie sich und kennen sie die und die MusikerInnen so. Das zeigt uns ja ganz offensichtliche Probleme auf und das ist auch das, was wir, glaube ich, schon mehrfach im Podcast angesprochen haben und was wir eigentlich im alltäglichen linksradikalen Aktivismus auch so sehen. Ich meine, wer kennt es nicht, irgendwie in einen neuen linksradikalen Laden reinzugehen, in einer anderen Stadt und auf einmal wird man komisch angeguckt, weil man eben nicht der örtlichen bevorzugten Subkultur entspricht. So.
Ja, aber ich denke, den Punkt haben wir eh schon häufig besprochen und häufig diskutiert. Was gibt's denn sonst noch für wichtige kulturelle Prägung in der Szene? Also ich denke, es gibt schon auch diverse Prägungen, die, sag ich mal, zum Beispiel noch aus den 68ern rübergekommen sind oder da ihren Beginn gefunden haben. Also Stichwort so sexuelle Befreiung, Offenheit gegenüber Drogenkonsum oder ein offener Rahmen dafür. Mhm. Solche Dinge gibt es durchaus auch, wobei speziell Ersteres schon deutlich eine Sache ist, die keinen sonderlich großen Einfluss hat, meiner Meinung nach.
Ich würde ihm schon ein bisschen widersprechen. Ja. Also ich meine, ich weiß noch, als ich in die anarchistische Bewegung gekommen bin, da hatte ich das schon als einen starken Punkt wahrgenommen, dass so Polyamorie viel thematisiert wurde. Mhm. Mehrere Leute daten, Leute, die in irgendwelchen, mir damals noch nicht so, oder wofür ich dann andere Wörter hatte, in irgendwelchen Beziehungskonstellationen dann zusammengelebt haben, dass da schon recht viel drüber geredet wird. Und das ist für so, glaube ich, individuelle Praxis für viele Leute ein recht wichtiger Punkt. Und auch bezüglich des Drogenpunktes würde ich dir auch in Teilen widersprechen, da ich schon das Gefühl habe, dass es auch durch jetzt Hardcore beispielsweise eine stärkere drogenkritische Haltung auch in vielen anarchistischen Gruppen gibt. So.
Ich habe, also das ist, glaube ich, ja kein Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe.
Ach so, ja, das hörte sich jetzt so an, dass du dieses aus den 68ern mitnehmen, diese offene Haltung gegenüber Drogen,
nee, es gibt das so einfach
thematisieren, also, wolltest.
Es gibt das einfach. Ne? Es
ist, ach so, okay, ja, nee, klar, natürlich gibt's das.
Das würde ich aber speziell so, sage ich mal, in Richtung sexueller Befreiung, würde ich das auf jeden Fall als einen sehr positiven Punkt wahrnehmen. Um da auch mal was zu nennen. Also das ist jetzt nicht, dass dann diese sehr verkrusteten, eher konservativen Prägungen von der Mehrheitsgesellschaft da keinen Fortbestand finden. Also anders als jetzt zum Beispiel teilweise im Punkto Drogen dann, wo dann irgendwie jeder Raum, wo dann einfach nur gesoffen wird. Und das ist ja jetzt zum Beispiel nichts, was irgendwie in der Mehrheitsgesellschaft anders ist. Also da unterscheidet sich vielleicht ein Schützenfest oftmals nicht von irgendeiner großen Elektroparty, was irgendwie den Konsum von Substanzen angeht, bis auch vielleicht, dass es irgendwo ein Awareness-Team noch gibt, an dem erst man sich wenden kann.
Ich glaube, auf dem Schützenfest wird weniger geballert, zumindest auf den ich war.
Was kann man noch nennen, was wichtig ist für die aktuelle Kultur?
Ich habe schon das Gefühl, dass ich häufig so den regionalen Kulturbestandteilen stark angenommen wird. Nicht, dass man direkt irgendwie da Bräuche aus der jeweiligen Stadt oder Region, in der man sich jetzt befindet, übernimmt, aber dass es zumindest eine erstaunlich starke lokalpatriotische Identifikation von vielen anarchistischen und linken Gruppen mit dem Stadtteil der Stadt oder der Region, in der sie sich befinden, gibt. Mhm. Also ich dachte schon, in der Mehrheitsgesellschaft ist das eigentlich recht stark in Deutschland, aber sobald man irgendwie ein bisschen sich mit linksradikalen Gruppen auseinandersetzt, auch anarchistischen Gruppen, habe ich das Gefühl, die stehen echt total auf so lokale Folklore.
Ja, das stimmt.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen befriedigt, dass dieses Bedürfnis, was andere Leute dann durch so einen bundesdeutschen Patriotismus befriedigen, wird dann so ein bisschen mit irgendwie Unterstützung vom lokalen Fußballverein, überall irgendwie so Kitschsachen vom Stadtteil zu haben und immer den Leuten zu erzählen, wie toll doch ihr Viertel ist.
Wichtig finde ich auch noch diese ganze Prägung von, was Leute von außerhalb, Rechte natürlich sowieso, aber auch, denke ich, einfach bürgerliche Leute oder was dann auch, sag ich mal, im Medial so oft so dargestellt wird, dass die Linke oft einen sehr, also so nach außen so tut, ne, als wäre so Befreiung, dies, das und alles, als es offen, aber schon recht reglementiert ist. Da gibt's positive als auch negative Seiten dran, würde ich sagen. Auf der einen Seite drückt das natürlich ja eine Sensibilität mit diversen Thematiken auf, sexuelle Übergrifflichkeiten, man halt überall steht halt in jedem Raum keinen Rassismus, dies, das, also dass man da eben eine Sensibilität mit Diskriminierungsformen und all das hat, was ja positiv und wichtig ist, auch dass es da Umgänge mit gibt, dass es da Strukturen für gibt sowieso. Auf der anderen Seite stimmt's aber teilweise auch, dass sich das Zusammenleben innerhalb von linken und anarchistischen Strukturen nicht immer, aber manchmal durchaus als nicht sonderlich unbezwungen, unbefangen sozusagen erlebe. Also das ist immer so ein bisschen so ein Hin und Her. Es hängt auch immer sehr stark davon ab, wo man ist.
Also ich würde es vielleicht so formulieren, dass es manchmal sein kann, wenn man eben dem Klischee von einem bürgerlichen oder proletarischen Leben entspricht und das auch für sich selber so gewählt hat, dass es dann manchmal komisch sein kann in anarchistischen Räumen, weil man einfach wirklich, wie soll man das sagen, der Mehrheitsgesellschaft entsprechend recht normal ist. Aber ob das jetzt so erdrückend ist, also ich würde dir schon zustimmen, dass das, glaube ich, sehr unterschiedlich so von Räumlichkeit zu Räumlichkeit ist.
Ja.
Ich finde es gerade so ein bisschen schwer für mich, da so klar zu sagen, ob ich das jetzt erdrückender finde als in der Mehrheitsgesellschaft.
Ich auch für mich schwierig zu sagen, deswegen habe ich ja auch gesagt, das hat für mich so seine Für und Widers und es ist sehr unterschiedlich zu Raum zu Raum, denke ich.
Aber ich meine, das zeigt ja schon was Gewisses, dass wir überhaupt beide so ein leichtes Empfinden in die Richtung haben, auch wenn wir es jetzt noch nicht so 100% ausformulieren können. Und ich denke mal, da wird es ganz vielen Leuten, die weniger Erfahrungen in der Szene haben als wir, sicherlich noch deutlich anders mitgehen.
Ja, ein weiterer Punkt sind auch so eine gewisse, also die Frage der Offenheit und dem, wie man dann so aufgenommen wird. Ich denke, da ist ein großes Thema, wo in den überwiegenden linken Räumen ist heute häufig die Erfahrung von, dass es eher ein bisschen komisch ist, neu dazuzukommen, wenn es jetzt nicht gerade irgendeine Riesenparty ist oder so. Also dass man da häufiger mal komisch beguckt wird, je nachdem. Also ich denke, ich hat auch viel damit Subkultursachen zu tun, aber auch mit, da haben wir auch schon im vergangenen Podcast schon mal drüber geredet. Aber es gibt durchaus auch sicherlich offene Rahmen innerhalb der Szene, also das kann man auch nicht verallgemeinern. Da gibt es sicherlich auch Leute, die sich Mühe geben, Konzepte, die dann anderen Weg finden.
Zumindest nach außen wird es ja so thematisiert. Also man gibt sich ja eigentlich immer sehr offen und ich finde auch noch ein anderer Kulturpunkt, der stark immer in anarchistischen Räumen eigentlich beschworen wird, ist nämlich die Verankerung in der Nachbarschaft. Das ist eigentlich, glaube ich, sowas, was du, wenn du eigentlich jeden noch so zähnigen anarchistischen Laden fragst, die eigentlich nur Konzerte veranstalten, alle werden dir eigentlich sagen, dass ihr Anspruch ist, eine Verankerung in der Nachbarschaft zu haben und zumindest auf dem Papier vertreten diese Leute das auch. Natürlich funktioniert das nicht in den meisten Fällen sehr gut, aber zumindest ist dieser Anspruch ja da und ich finde, damit kann man schon sehr viel arbeiten, dass man dann da das auch einfach so ein bisschen stärker einfordert, wenn man sich in so einem Raum stark macht. Gut, wir haben jetzt diesen Anspruch formuliert, dann sollten wir das auch so umsetzen.
Okay, da kann man sicherlich noch mehr aufführen, aber das ist das Relevante heute ist ja eher, was wir da für Kultur wollen und wo man auch vielleicht noch Verbesserungen vornehmen kann oder wo man sich hinentwickeln kann sollte. Und zwar ist es zuallererst einmal haben wir uns den Punkt Zusammenleben und Miteinander, also Umgangsformen, aufgeschrieben. Da haben wir gerade schon auch teilweise drüber geredet. Und ich finde eben wichtig, ja, dass es eine von einer großen Offenheit geprägt ist, auch von einer großen Fehlertoleranz gegeneinander, dass man auch schaut, dass speziell Leute, die von eher außerhalb kommen, die bisher damit noch nichts zu tun haben, dass man da auch andere Standards anlegt, als vielleicht auch innerhalb dann von einer Bewegung, dass man eben diese Offenheit, dieses so ein Lebens-, so ein Freiheitsgefühl, dass man das wirklich probiert, in allen Poren auszustrahlen oder dass es nicht probiert, sondern dass es automatisch eben die Bewegung ausstrahlt. Dass es so ein nach vorwärts schreiten ist, dass es so ein, fühlt sich direkt aufgehoben, man fühlt sich willkommen, man fühlt sich eingeladen. Das finde ich ganz zentral.
Ich finde dieses Aufgehoben ist echt so ein ziemlich wichtiger Punkt, weil das war auch in Teilen das, was mich ziemlich stark überrascht oder wie soll ich das jetzt genau ausdrücken, ohne zu pathetisch zu werden, aber was ich einfach sehr schön fand, als ich in die anarchistische Bewegung kam, und zwar dieses Konzept von gegenseitiger Hilfe dann auch bei den Leuten umgesetzt. Wenn du irgendwas hattest, die Leute haben direkt gesagt, hey, wenn da was ist, kann ich dir da unterhelfen oder ja, brauchst du da Hilfe? Soll ich dir das vielleicht zeigen, wie das geht? Das fand ich war schon recht stark verankert und das ist auf jeden Fall was, was wir uns behalten sollten und noch viel stärker ausbauen sollten. Weil das fand ich war auch in Bezug auf das Black Pigeon so eine Sache hier in der Nachbarschaft, dass ganz viele Leute eben das auch als so ein zentrales Element von uns behalten haben, dieses das sind die Leute, die uns da und da helfen. Und so bleibst du auch den Leuten im Sinn. Und natürlich ist es auch schön füreinander, weil man so langfristig erhaltende und gesunde Strukturen aufbaut, eben indem man sich immer, wenn irgendwas anfällt, einander hilft.
Und das ist eben auch wichtig, dass das nichts Aufgesetztes ist, sondern dass das intrinsisch aus uns heraus und aus unseren Projekten entsteht, weil ich weiß nicht, ob ihr so christlich-fundamentalistische Räume und irgendwelche Gruppen oder Sekten oder was auch immer da kennt. Die haben ja auch immer so eine sehr übertriebene, oh, wie schön, dass du da bist, oh, super, ja, toll, ja. Und das ist eben so eine aufgesetzte Freundlichkeit oft, so eine übersteigerte Freundlichkeit, weil natürlich ist es auch wichtig und das ist dann vielleicht auch etwas, was ich dann teilweise kritisch sehen würde. Das ist ja auch trotzdem eine gewisse Bubble oft dann bei uns im Aktuellen, wofür die Linke auch eigentlich oft mal stand. Also so, dass es so ein Diskursraum ist, wo man sich auch streiten, wo man sich auch dann da fetzen kann, aber im besten Fall danach auch dann weiter zusammenarbeiten kann. Also wirklich auch manchmal härter gewisse Positionen auszudiskutieren, im besten Fall natürlich sich auch kritisieren zu können und Sachen ansprechen zu können. Das ist eben was mir wirklich extrem fehlt und wo ich extreme Probleme sehe und extreme Lücken sehe innerhalb der Bewegung, in der Linken sowieso. Da denke ich, ist sehr viel Luft nach oben und das wäre sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Ganzen. Weil das ist eben oft dann, dass man diese schöne Bubble, die man da hat, die auch wirklich bis zu einem gewissen Grad echt schön ist, dass die dadurch auch oft dann natürlich als gefährdet ansieht, wenn man da jetzt auch irgendwelche Kritikpunkte und Sachen, die einem nicht gefallen, halt eben anspricht und kommentiert oder sagt.
Ja klar, das ist ja auch das, was wir gerade vorher immer wieder angesprochen haben, halt diese Subkultur- und Szeneprägung, die halt auch so in der Form dann natürlich nur funktioniert, wenn man halt sich von der bösen reaktionären Mehrheitsgesellschaft abgrenzen kann. Witzigerweise ist es ja dann so, dass diese Insel der Glückseligen, wenn es dann zu tatsächlichen Angriffen kommt, häufig recht schlecht verteidigt wird. Also ich finde, das ist auch nochmal so eine Sache, dass man da einfach ja einen viel stärkeren Zusammenhang und ein viel stärkeres Agieren dann eben auch gegen Angriffe von außen da annimmt, dass dann eben es tatsächlich so ist, was immer wieder beschworen wird dieses Jahr, wird einer angegriffen, werden halt alle angegriffen. Und das sehe ich zumindest sowohl bei uns in Teilen als auch in anderen Städten eben nicht so, egal ob es jetzt Angriffe von außen durch halt Repression, faschistische Kräfte oder halt einfach Leute, die uns so negativ gesinnt sind.
Ja, und vor allen Dingen auch dann dieses Lebensgefühl und auch diese Einstellung zu dem Thema, was du genannt hast, auszuweiten, dass man das überträgt auf die Gesamtgesellschaft zu versuchen. Also, dass man nicht nur in seiner kleinen Bubble diese Sachen auslebt, sondern dass man dieses Gefühl wirklich auf die Straße trägt, so in die Viertel trägt, auf die Arbeit trägt, weil dadurch können wir, denke ich, auch ganz viel Menschen für uns unsere Sache gewinnen und auch in der Verteidigung, eben wenn du es gesagt hast, es trifft einen, trifft es alle. Das kann man ja auch ausweiten auf, wenn meine Nachbarin irgendwie zwangsgeräumt wird oder so. Ne? Das ist, denke ich, wichtig.
Ja, aber ich glaube, dafür ist es auch wirklich nochmal sehr zentral, dass die Leute ein viel stärkeres Verhältnis dazu bekommen. Das, was wir auch schon beispielsweise ein paar Mal angesprochen haben mit diesem expliziten Anarchismus, dass die Leute halt mit Stolz zu diesem Begriff stehen. Dass sie sich wirklich damit identifizieren können und dass es für sie eben nicht mehr nur so ein Subkultur-Zugehörigkeitsding ist, sondern wirklich eine Überzeugung.
Das nächste ist die Freizeitgestaltung. Das finde ich für das Thema heute eine sehr zentrale Geschichte. Ich denke, da gibt's dramatische Lücken bei dem Thema. Im Kontext von der historischen Arbeiterbewegung, von der historischen anarchistischen Bewegung war das eigentlich immer so einer der zentralen Aspekte überhaupt. Da wurde wahrscheinlich so viel Energie in Verwalten von Fußballvereinen, von Gesangsvereinen, von Folkloregruppen, von Theaterprojekten gesteckt, wie heutzutage in irgendwelche Latschdemonstrationen gesteckt wird, wenn man jetzt überlegt, wo die meiste Energie oftmals reingeht. Alle diese Sachen gibt es. Die existieren, aber die führen halt ein Randleben ganz, ganz an der Seite. Und sie sind vor allen Dingen auch nicht Teil in der Regel von einem elementaren Verständnis des politischen Arbeitens und von einer revolutionären Perspektive und Politik.
Ja, aber das liegt ja auch einfach daran, dass die Freizeitgestaltung Nummer eins nun mal das ist, was halt durch Subkultur geprägt ist. Und das, was da gemacht wird, ist entweder zusammen zu musizieren, Musik zu hören oder zu saufen oder alles drei dann gleichzeitig. Und das ist eben der, ja, diese Partykultur ist eben der zentrale Bestandteil von Freizeitgestaltung der Szene geworden, so. Natürlich gibt's dann auch noch Räume, wo dann tagsüber auch ein paar Leute zusammensitzen und diskutieren, aber zu saufen, auf Konzerte zu gehen, ist der zentrale Bestandteil geworden.
Ja, und früher in der Arbeiterbewegung war es ja wirklich so, dass die Leute genau über die entsprechenden Freizeitvereine sozialisiert wurden, auch zur sozialistischen Politik. Also, dass man eben einfach seine Freizeit damit verbracht hat, mit anderen einfach zu verbringen oder auch einfach nur dahin gegangen ist. Man hatte gar nichts mit der Politik großartig zu tun und man wollte einfach irgendwo Fußball spielen oder wollte man halt irgendwo wandern gehen und dann ist man halt mitgekommen und wurde darüber letztendlich auch politisiert, hat die Leute kennengelernt, hat ein positives Bild gefunden. Natürlich ist das einfach eine Sache, die für alle Menschen gut ist, unabhängig von was für Menschen sind. Alle Menschen finden Freizeitangebot, eine Freizeitgestaltung gut und können sich darin wiederfinden. Deswegen sollte eigentlich jede anarchistische Gruppe, jede linksradikale Gruppe, jede Gewerkschaft, jede Basisgewerkschaft sollte immer mindestens einen Projekt eigentlich verfolgen, was genau in diese Freizeitgestaltung ein...
Genau die ganzen Punkte, die du gesagt hast, würden die Leute dir auch zustimmen und das machen sie ja auch. Das machen sie halt nur mit Kneipenabenden und Konzerten.
Ja, toll.
Das ist ja sogar das, was... Nee, also es ist ja tatsächlich das, was die meisten dir dann auch sagen werden, wenn sie jetzt beispielsweise darüber reden, wie wichtig das AZ Mülheim ist. Die werden dann dir genau sagen, dass
Autonomes
das...
Autonomes Zentrum?
Ja, das Autonome Zentrum in Mülheim. Da werden genau die Leute dir das dann auch sagen, weil die dann dir erzählen werden, guck mal, wie viele Jugendliche hier jeden Abend reinkommen, die eigentlich nichts mit Politik am Hut haben, die aber einfach nur günstig feiern gehen wollen. Und das stimmt ja auch. Also ich finde, da wäre dann eher die Kritik anzubringen, was das Problem mit der jetzigen Freizeitgestaltung ist, die sich halt nur auf Saufen fokussiert und was so viel besser an den anderen Freizeitangeboten ist. Und da würde ich dann zum einen sagen, ist natürlich die Breite des Angebotes.
Ja.
Und zweitens das eben Weggehen von einem größtenteils jugendlichen und partyaffinen Publikum, weil das haben wir eben nicht mehr. Wir haben keine tollen, guten Freizeitangebote für Familien mehr. Natürlich gehen auch Eltern abends mal einsaufen oder auf eine Party. Aber was ist denn beispielsweise mit Freizeitangeboten, die auch für Kinder sind? Was ist mit Freizeitangeboten, die man zusammen als Familie bestreiten kann? Was ist mit Freizeitangeboten, die man machen möchte, wenn man jetzt keine Lust auf Drogenkonsum in seinem Umfeld hat? Was ist mit Freizeitangeboten, wenn man halt mehr Bock hat, mal irgendwas Sportliches zusammen zu machen oder an die frische Luft zu gehen? Das ist das, finde ich, was fehlt, diese wirkliche Ausrichtung von Freizeitveranstaltungen eben auf die breite Bevölkerung.
Und das ist eben vor allen Dingen deswegen auch ganz zentral, weil wir machen das ja alle. Also alle Leute in der Linken machen ja irgendeine Form von Sport oder die meisten.
Das hat er jetzt schon sehr verallgemeinert.
Sind halt in irgendeinem Verein oder machen irgendeine Form von Kultur oftmals, aber dann außerhalb von eben einem politischen Kontext. Und ich denke, wenn man da das zusammenlegen würde, also wenn man sagen würde, so, wir machen jetzt die Freizeitangebote, die wir außerhalb von politischer Bewegung sonst machen, wo wir woanders für hingehen, wenn wir dafür probieren, Strukturen zu schaffen, das auch als explizit revolutionäres Projekt zu sehen. Also explizit revolutionäres Projekt einerseits, um nach außen hin Leute für uns zu gewinnen, aber auch nach innen hin einfach was für uns Gutes zu tun, was für uns Wichtiges zu tun. Wenn wir halt eben Kampfsport zusammen machen, wenn wir halt zusammen wandern gehen, wenn wir zusammen singen und so weiter. Das ist ja was völlig anderes, ob ich mit meinen drei Freunden eine Punkband mache oder
saufen gehe
oder zu zweit irgendwie eine Rap-Crew mache oder ob ich sage, so, wir machen jetzt hier mit 30 Leuten einen Chor, wo wir uns alle 2 Wochen treffen, um zusammen zu revolutionäre Lieder zu singen. Und dann gibt's auf jeder Demo irgendwie 10 Leute, die Lieder anstimmen können oder so,
dadurch
entsteht halt eine ganz andere Form von
Kultur. Das ist ja auch interessant. Du hast ja tatsächlich auch eigentlich die direkte Ergebnisse oder Sachen, die du auch für deine eigene Arbeit nutzen kannst.
Ja.
Wie du schon gesagt hast, eine Gesangsgruppe, die dann auf einmal nicht einfach nur Parolen brüllt, sondern auch was singen kann oder eine Wandergruppe, die für sich selber dann nochmal klar machen kann, das ist diese Natur, für die wir kämpfen, die wir erhalten möchten. Ja. Das ist schöne Natur in unserer Region. Natürlich auch eine bessere Kenntnis über die eigene Region.
Und das ist eben wirklich oftmals viel entscheidender. Wenn es um Freizeitgestaltung geht, dann geht es ja auch um ganz besondere, ganz intensive Momente, wo man dann zusammen am Lager, ich meine wirklich die Erlebnisse, wo man zusammen am Lagerfeuer sitzt und singt, das sind für mich die Erlebnisse, die mindestens genauso relevant sind, wie mit die größten Kampferfahrungen auf der Straße. So, das ist, dadurch entsteht ja überhaupt erst was wirklich Lebendiges, wo man auch für leben kann und was nicht nur so ein Hobby ist, was nicht nur so eine Sache ist, die man am Wochenende macht, sondern die eben eingeht in das gesamte Leben, alle Bereiche des Lebens erfasst.
Und ihr werdet wahrscheinlich euch jetzt denken, okay, alles schön und gut, was ihr sagt, aber wie soll man sowas auf die Beine stellen? Und auf den ersten Blick mag sowas ja auch viel aufwendiger klingen, als jetzt wieder die nächste linke Kneipe aufzumachen oder den Tresen in der schon bestehenden linken Kneipe halt zu veranstalten oder eine Band einzuladen. Und das stimmt. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund für viele Leute, warum die sich da nicht daran trauen. So einen Tresen zu veranstalten ist vergleichsweise einfach und da braucht man jetzt auch nicht viel Skill für. Aber einfach nur als Beispiel, wir haben ja, wie ihr wahrscheinlich auch oder vielleicht in der Story gesehen habt, zur Stärke der anarchistischen Bewegung in Dortmund, werdet ihr sehen, dass wir ganz lange Zeit Wandergruppe hier gemacht haben und Wanderung veranstaltet haben, sowohl mit der anarchistischen Gruppe Dortmund als auch mit der Plattform Ruhe. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Leute, die einfach nur Interesse an den Wanderungen hatten, daran teilgenommen haben. Das hat uns auch selber zusammengeschweißt. Es waren einfach schöne Erlebnisse. Und das ist wirklich sehr einfach, sowas auf die Beine zu stellen. Einfach eine Wanderroute raussuchen, gucken, wie schwer ist das und dann zusammen dahin gehen. Vielleicht vor sich ein paar schöne Ziele raussuchen. Und auch für die größeren Sachen gibt es dann auch in anderen Städten Beispiele. Ich meine, wenn ihr wirklich Interesse an sowas habt, beispielsweise einen Fußballverein oder einen anderen Sportverein zu gründen, dann guckt doch einfach mal auf die Seiten vom Roten Stern Flensburg oder Roten Stern Leipzig und lest euch durch, wie die das gemacht haben oder fragt die direkt an. Oder auch Kampfsportangebot zu gründen. Jeder hat irgendwo in seinem Umfeld irgendeinen Kickbox oder MMA-Arzen, den ihr dann anfragen könnt, der mit euch sowas macht. Das ist alles im Rahmen der Möglichkeit.
Ja, oder beziehungsweise viele Sachen kannst du ja auch einfach anstatt dann halt einem Tresen, kannst du ja auch dann zum Beispiel, je nachdem wie der Platz jetzt zum Beispiel bestellt ist, aber dann machst die Kampfsportgruppe halt in dem Raum, wo du eh bist. Also das ist ja quasi, oder du triffst dich zum Singen halt eben in dem Raum, wo du eh bist, wenn das Wetter halt nicht schön ist oder was auch immer, wenn du das lieber drinnen machst oder so. Das ist, denke ich, alles kein Kissenwerk, ne? Und das ist eher eine Frage von Fokussetzung und von Verständnis. Wenn es eben um Offenheit von Strukturen geht, wenn es eben um Offenheit nach außen geht, um Massenarbeit geht, dann ist eben die Freizeitgestaltung und alles, was damit zusammenhängt, ein ganz, ganz zentraler und viel zu unterschätzter Bereich.
Na, und ihr merkt, wir wollen euch heute einfach nur vom Saufen wegbekommen.
So wie immer.
Ein weiterer wichtiger Punkt, das ja jetzt auch schon ein paar Mal angeklungen ist, ist das kreative Ausleben. Also alles, was wir gerade schon mit Konzerten, mit Bandgründen, aber auch mit Kunst machen, mit Theater und mit Gesangsverein angesprochen haben. Ich würde sagen, ich glaube, dieses kreative Ausleben ist wirklich der Punkt, wo es schon das breiteste Feld gibt, wo es aber auch ganz offensichtliche Probleme gibt. Also das Erste, was mir zum Thema Musik einfällt, ist beispielsweise, es gibt inzwischen sehr wenig anarchistische Musikprojekte, die auf die Masse ausgelegt sind. Das hat natürlich auch immer was mit allgemeinen Trends zu tun, aber ich finde, das stimmt sich auch sehr stark eben aus diesem Subkulturaspekt, dass man nur für ein sehr bestimmtes Spektrum an Leuten Musik produziert.
Eben, und was ist das für eine grauenhafte Entwicklung so? Ich meine, Tonsteine Scherben, wenn ihr da... Tonsteine Scherben ist der offensichtlichste Ausdruck von einer gigantischen Musikpalette, die es zu dem Zeitpunkt gab. Tonsteine Scherben kennt halt jeder, aber die ganzen anderen 50, 100 linksradikalen, anarchistischen Volksmusikgruppen, die es letztendlich zu der Zeit gab, die kennt man halt nicht. Aber Tonsteine Scherben lieben wir halt letztendlich irgendwo alle. Die, wenn ihr euch da, es gibt da ein Interview mit denen auf YouTube und so, wo die explizit sagen, so, wir wollen Volksmusik machen. Wir wollen eben, dass der einfache Lehrling, dass die Schüler, dass man das hören kann, dass diese Sachen, diese Botschaften ins Ohr gehen, so. Wir produzieren das halt für die Masse letztendlich. Wer geht denn heutzutage mit diesem Anspruch da rein? Und das ist eben genau das Punkt. Das ist für mich das ist der zentrale Punkt in dieser Sache. Mhm. Es gibt unendlich viele kreative Projekte und Ansätze innerhalb von anarchistischer und linker Politik. Unendlich viel. Das ist so ein breites Spektrum. Aber so wenig Projekte und Ansätze und KünstlerInnen stellen das im Kontext von dem Kampf und im Kontext von revolutionärer Politik und mit dem Anspruch, die Masse zu erreichen. So wenig.
Also ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall später meinen Kindern, wenn wir irgendwie so eine alte CD im Auto finden, werde ich denen auf jeden Fall die Mauer von Johnny Mauser vorspielen. Wir werden alle zusammen in Tränen ausbrechen.
Wenn man das so überlegt, zum Beispiel, überlegt mal, wie viele Leute gibt es in euren Strukturen, die richtig schön malen können. Die auch selber für sich Bilder malen, die irgendeine Form von Kunst machen. Und wie sehen oftmals unsere Designs und Plakate und Sachen aus, die wir dann in die Gesellschaft publizieren? So, ich weiß, es ist natürlich aufwendig, auch für Personen, die so eine Kunst machen, das dann auch im Kontext von einem politischen Kampf zu stellen. Aber manchmal gibt es dann eben diese besonderen Plakate, wo man wirklich sieht, okay, da hat sich jetzt echt eine Person hingesetzt, die halt eine krasse Künstlerin ist und halt ein politisches Plakat gemalt, was jetzt irgendwie für so eine Demo ist. Und das ist halt immer so, wow, wie krass. Das macht halt so einen Unterschied, ne?
Ja, auch auf den Demos selber. Ich meine, wie viele Leute von uns können singen, sind irgendwo eher in einem kreativen Bereich aktiv oder gehen zum Fußball und trotzdem hören unsere Demos sich halt immer komplett halbgar, immer gleich und langweilig an. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal auf einer Demo war und es irgendwie eine interessante, irgendwie von einer Large-Demo abweichende Performance gab oder wo es auch mal fußballartige Choreos oder Sprechchöre gab. So. In den beiden Bereichen gibt's einfach nie was. Das läuft immer gleich ab und ist immer langweilig. Ich denke auch, dass die breite Bevölkerung, wenn sie das sehen, die haben sich einfach dran gewöhnt und beachten sowas gar nicht mehr.
Da ist, wie gesagt, immer zu beachten, das ist ja nicht nur für die Masse oder irgendwas, was man so raufkonstruiert, sondern auch für uns uns selbst. Ja. So, ich möchte auch selber schöne politische Kunst sehen. Und ich möchte doch selber mal in den linken Raum gehen und da ein geiles politisches Theaterstück sehen. Das wünsche ich mir wirklich von Herzen.
Ich möchte mir auch nicht mehr bei jeder zweiten Demo denken, will ich eigentlich noch hier hingehen? Oder jetzt kann man ja eigentlich mal so unser Geheimnis ausplappern, dass wir eigentlich schon recht häufig, wenn wir zusammen auf einer Demo gehen, gucken, ob wir das mit irgendwo essen gehen verbinden können, weil wir keinen Bock mehr haben. Das ist natürlich auch unser eigener Fehler, dass wir da mit so wenig revolutionärem Eifer dran gehen. Aber ich meine, Leute, überlegt doch mal, wie ihr eure Demos gestaltet, wenn selbst wir beide da eigentlich keinen Bock mehr drauf haben.
Ja, und wenn dann da einfach mal jemand singen würde, der man einfach nur bei irgendeiner Kundgebung trägt eine Person mal ein lebendiges Gedicht vor, was sie selbst geschrieben hat. Allein das wäre wahrscheinlich schon mein Highlight der letzten drei Kundgebungen, so in etwa.
Früher standet ihr doch alle so auf Poetry Slam, so, und jetzt macht das irgendwie keiner mehr.
Okay. Dann haben wir noch als letzten Punkt uns überlegt, den Umgang mit diversen Dingen wie Natur, Menschen, die vermeintlich anders sind, Traditionen und so weiter. Klang ja auch schon so ein bisschen durch, dass eben so eine andere Form von Kultur oder eine Kultur, die wir als sinnvoll erachten würden, dass darin auch ganz viele Werte letztendlich verankert sind. Ne? Also dass man eben, ich denke, so Sachen wie Naturbegeisterung oder eine Verbundenheit zur Natur, das ist auf jeden Fall was speziell mit diesen ganzen Waldbesetzungssachen sehr stark gekommen ist, wo man wirklich sagen muss, da ist halt wirklich viel passiert. Aber dass man einfach sowohl das intensiv prägt, das Verhältnis zur Natur, als auch diese Offenheit gegenüber anderen Perspektiven zu haben, dass man nicht so beharrt auf die eigene Weltsicht, sondern auch immer offen dafür bleibt, für andere Gedankengänge, den Menschen offen zuhört, nicht total dogmatisch ist. Auch mal Sachen, wo Leute dann vielleicht was sagen oder wo Leute so wirken, okay, die sind völlig vom anderen Ufer, was sie reden und so weiter. Trotzdem sich erstmal darauf einlassen, weil das fehlt auch oft. Leute werden tatsächlich, das finde ich ganz schrecklich oft, dass es so Leute, wenn man jetzt allein an Querdenken oder was auch immer denkt, direkt einfach abgeurteilt, direkt in eine Schublade gesteckt und fertig. Man braucht auch Trennlinien, man braucht auch Grenzen, ne?
Ja, das haben wir auch eigentlich in der Freien Linken Folge gesagt. So, ihr habt später noch genug Möglichkeiten, euch mit Aluhüten und einem Anti-Schwurbler-Transpi daneben zu stellen und die Leute zu beleidigen. Dieser Traditionspunkt, den finde ich eigentlich recht spannend, weil ich glaube, es gibt wenige Worte, die so negativ in Bezug auf Kultur in der radikalen Linken und auch in der anarchistischen Bewegung behaftet sind, wie Tradition. Dabei finde ich per se, dass jetzt eigentlich, wenn man sich eben eine eigene emanzipatorische Kultur schafft, die für alle offen ist, es eigentlich ganz schön ist, auch diese Tradition zu bewahren und weiterzuführen, weil es dann eben nicht wie etwas Künstliches und gerade eben aus dem Boden gestampftes wirkt. Es ist ja auch recht spannend, dass zumindest, wenn wir uns jetzt die ganzen Subkulturen angucken, im Punk, im Hardcore und auch in den paar Leuten, die sich dann eher dem Hip-Hop zugehörig fühlen, es eine sehr, sehr starke Traditionspflege gibt. Mhm. Wo es teilweise unfassbar wichtig ist, wo es dann schon um so Fragen geht, wie ist jetzt der Haarschnitt und was für eine Marke wird da getragen, ob die Person überhaupt zugehörig gesehen wird oder nicht.
Das ist ja eine ganz normale menschliche Sache, dass Traditionen gepflegt werden. Das ist eben ein Begriff, der sehr stark konnotiert ist mit einem gewissen konservativen Verständnis und deswegen verständlicherweise auch da eine gewisse Skepsis gegenüber herrscht. Letztendlich ist es eine ganz, ganz zentrale Sache, warum der Anarchismus in Deutschland so schwach ist, weil er und seine Traditionen ausgelöscht wurden, weil unsere Arbeiterinnenkultur ausgelöscht wurde, weil uns all das genommen wurde, deswegen...
Ja, und auch geraubt wurde. Und geraubt wurde. Von den Nazis natürlich. Geraubt und tatsächlich kulturell angeeignet wurde.
Ja.
Egal ob Fackelmärsche, Wandergruppen, was auch immer.
Von daher gilt es auch so ein bisschen, um das auch nochmal zusammenfassend zu sagen, wieder so eine Rückbesinnung eben explizit auf eine Arbeiterinnenkultur zu machen. Wie haben das die Genossinnen früher gemacht? Wie haben sie es geschafft, diese Massenbewegung aufzubauen? Wie war die Kultur bestellt? Wie haben die Genossinnen das früher gemacht? Was für Traditionen gab es? Was können wir davon wieder aufleben lassen? Man sollte es auch nicht zu starr jetzt irgendwie sich daran orientieren, aber das, was eben noch für uns passt, was sich für uns gut anfühlt, lass es uns doch wieder ausprobieren, wieder neu beleben.
Und eben auch das Neue schaffen und auch an diese neuen kulturellen Trends eben anzuknüpfen. Ich finde auch wirklich nochmal Bezug auf diesen Nazi- oder rechten Punkt, das, was uns von diesen ganzen Leuten an so an der Masse orientierten kulturellen Sachen genommen wurde. Nehmt euch das zurück. Ich meine, wenn ihr es geschafft habt, irgendwie über die Jahre einen Rückeroberungskampf um New Balance Schuhe von den Nazis zu führen, dann werdet ihr es ja wohl auch bei Sachen schaffen, die tatsächlich wichtig sind. So.
Ich weiß auch, dass das ist auch für uns, denke ich, so. Das ist auch nicht so einfach, weil natürlich sind wir alle auch entfremdet von unserer eigenen Tradition, aber auch von diversen kollektiven Erlebnissen und Ereignissen. Es ist halt auch erstmal vielleicht eine komische Sache, wenn man dann zusammen für viele Leute, wenn man dann zusammen singt oder so eine Sache.
Hm.
Das ist einfach was, das kennt man eben nicht. Das hat man dann noch nie erlebt. Da hat man vielleicht ein paar komische Assoziationen mit oder wie auch immer. Aber das berührt die Menschen im Allgemeinen. Natürlich gibt es auch einzelne Leute, die sagen, oh ja, das irgendwie zusammen singen, das ist jetzt irgendwie nicht so meins. Aber wenn man sich anguckt, um bei dem Punkt zu sein, so ein zentrales Element von menschlicher Kultur, so, was Menschen zusammenführt, was Menschen eine Identität gibt in dem, was sie tun, was Menschen miteinander verbindet. Wenn wir eben das nicht haben, also wenn wir nicht zusammen singen können, wenn wir nicht zusammen in einer kollektiven Weise am Lagerfeuer sitzen und unsere Bräuche haben letztendlich.
Ja, nein, klar, wirklich so.
Dann haben wir halt schon verloren. Dann haben wir verloren, weil sonst auch, das ist auch für uns selber, dann hat das auch keine Substanz auf Dauer.
Ja, und ich möchte da auch wirklich nochmal sagen, sprecht mal mit den Leuten, die ihr dann vielleicht dafür belächelt, dass sie eher noch so konservativen Traditionen anhängen. Sprecht mal mit den Leuten, die auf dem Dorf auf Schützenfeste gehen oder im Karnevalsverein sind. Sprecht mit den Leuten in eurem Viertel, die sich vielleicht im reaktionären türkischen Kulturverein, dem türkischen Staat nahesteht, organisieren. Sprecht mal mit denen darüber, warum das für sie so wichtig ist. Natürlich werdet ihr auch genug Leute haben, die ein sehr reaktionäres und nationalistisches Weltbild haben. Aber wie viele Leute werden euch da sagen, dass sie es einfach schön finden, die Gemeinschaft zu leben,
ja,
etwas zu haben, was jedes Jahr wiederkommt, woran sie sich festhalten können, zu wissen, dass das halt bestehen bleibt, auch wenn sie älter werden, etwas zu haben, was sie auch später ihren Nachkommen dann noch übermitteln können oder auch die anderen Leute da rein einführen können, die nicht damit aufgewachsen sind oder da starke Berührungspunkte mit haben.
Ja.
Und das ist etwas, was wir auch schaffen müssen, nur eben ohne diesen ganzen reaktionären und ausgrenzenden Ballast. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir einen riesigen Schritt als revolutionäre Bewegung gegangen.
Ja, ich denke, vor allen Dingen in diesen Zeiten der Individualisierung wird das immer zentraler, weil die Menschen sehnen sich danach. Sie sehnen sich nach Gemeinschaft, sie sehnen sich nach einem kollektiven Erleben und auszubrechen, nicht mehr alleine zu sein mit Problemen. Mit dieser ganzen auch oft unüberschaubar werdenden Welt, die groß und wo wir auch keine Verbindung mehr haben zu den Dingen, die uns umgeben. Und das ist eben ein total großes Einfalltor für alle möglichen faschistischen und reaktionären Ideologien, weil die genau das beherrschen, eben einfache Antworten zu geben und eben Gemeinschaft zu geben, Halt zu geben, Erklärung zu geben. Wir können sehr gut das aber auch tun. Wir können sehr gut auch eben, wie wir das schon gesagt haben, eine Gemeinschaft bieten letztendlich, eine gemeinschaftliche Kultur, von der wir alle profitieren können und die anschlussfähig für die Masse ist.
Ich finde das spannend, dass wir heute so viel mit so kontroversen Begriffen dann eigentlich hantiert haben, mit Tradition, Brauch, Heimat. Bin mal gespannt, wie die anderen, vielleicht könnt ihr auch wirklich mal in die Kommentare schreiben. Ich würde das mal interessieren, was ihr selber mit diesen Begriffen verbindet und auch, wo ihr vielleicht solche Sachen dann auch im politischen Engagement bis jetzt entdeckt habt. Weil wie gesagt, ich glaube halt, dass viele von diesen Punkten eigentlich so oder so in der linken Szene existieren, aber dieses offene Thematisieren darüber, wie man das eigentlich besetzen möchte und wie sich das dann ausformulieren soll, das gibt's extrem wenig.
Ja, das stimmt. Ja, schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns gerne generell wissen, was ihr von der lasst uns generell wissen, was ihr von der Folge heute gehalten habt.
Das funktioniert das Q&A-System leider nicht. Ja, in diesem Sinne, ganz traditionsbewusst hier aus dem Ruhrgebiet.
Glück auf.